Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 91 vom 17. Oktober 2023. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit mir im Gespräch heute für euch Michael Weber. Hallo Micha.
Ja, gute Gunnar, hallo liebe Hörerin und hallo liebe Hörer.
Ja, da sind wir wieder. Es ist noch Länderspielpause, so bleiben wir quasi. Zwar ein bisschen verschoben, aber dennoch eigentlich so unserem Rhythmus treu. Nach dem Heimspiel nehmen wir auf. Und wir haben drei Spiele heute, über die wir nochmal kurz sprechen wollen. Also Pokalspiel, zwei Ligaspiele. Und ja, es haben uns ein paar Hörerfragen oder Themenanregungen erreicht. Die werden wir gleich ansprechen. Und dann ist natürlich jetzt so vom Zeitpunkt her so ungefähr ein Viertel der Saison gespielt. Da kann man mal vielleicht ein erstes kleines Zwischenfazit ziehen. Habe ich was vergessen?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Ja, so natürlich ist das nicht. Ich vergesse ganz gern mal was mir dann irgendwann später einfällt. Gern mal auch mal nach der Aufnahme. Aber okay, so ist das. Ja, dann steigen wir doch mal ein mit dem Pokalspiel gegen Leipzig, an das ich sportlich gesehen 0,0 Erwartungen hatte und am Ende eines sehr viel besseren belehrt wurde. Beinahe wären wir sogar noch mit einer Verlängerung rausgegangen, nachdem das anfangs gar nicht so aussah. Wie hast du es noch so in Erinnerung?
Ja, genau, also die Vorzeichen waren bei mir exakt die gleichen. Ich habe überhaupt nichts erwartet, ein über große Strecken langweiliges Spiel befürchtet. Es ging ja dann auch in die Richtung los, dass wir relativ schnell 2-0 hinten, oder was heißt relativ schnell, aber wir haben ja dann in der ersten Halbzeit noch 2-0 hinten gelegen.
Ich glaube, das war nach 20 Minuten ungefähr, ne?
Ja, dann war es doch relativ schnell.
Ja,
das erste Tor war auf jeden Fall schnell, beim zweiten war ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall, ja. Genau, es war dann so ungefähr, wie man es erwartet hat. Leipzig hat ein bisschen weniger fürs Spiel getan am Anfang, als ich dachte. Waren aber sehr effektiv vom Tor. Und der, ja, also haben da gut die zweiten Bälle, die Zonen besetzt und haben dann auch die Bälle dahin bekommen. Teilweise das eine Ding von Mathiesen, dieser Kopfball, das war natürlich
Ja,
im Endeffekt auch so das.
Fast ein Eigentor.
Ja, fast auch spielentscheidend im Nachhinein, trotz allem. Klar, man weiß nie, wie das Spiel dann läuft, aber das war auf jeden Fall das eine Gegentor zu viel. Wenn man es jetzt rein mathematisch betrachtet und, es war einfach ein toller Abend. Ich war überhaupt nicht. Also die Freude über das tolle Spiel und einen spannenden Pokalabend, den ja auch Millionen im Zuhause vom Fernseher verfolgt haben, das hat ganz klar überwogen im Gegensatz zum Ausscheiden, weil das Ausscheiden hatte ich, ja, so, weiß ich nicht.
War zu erwarten.
Sehr hohen Prozentzahl schon einkalkuliert. Somit habe ich das nicht erwartet. Hätten wir jetzt 2-0 geführt und 3-2 verloren, wäre es vielleicht nochmal anders. Oder wäre es sicherlich anders gewesen. Aber so war es eben im Endeffekt ein Ausscheiden, das extrem wahrscheinlich war. Aber ein tolles Spiel und somit bin ich da zufrieden nach Hause gegangen. Im Nachhinein, wenn man sieht, wie dann das Spiel auch in Hannover war, hätte ich gesagt, komm, Verlängerung, geil. Egal. Weil nach so einem anstrengenden Spiel, was ja noch mittwochsabends war und wie gesagt, dann samstags mittags auswärts, das war halt auch sehr bescheiden terminiert vom DFB, also hätte man uns mindestens mal sonntags spielen lassen können, meiner Meinung nach. Mhm. Auswärts ist nicht zu ändern, der Spielplan stand ja, aber ja, na gut, aber es war ein, wie gesagt, toller Abend. Und gerade gegen Ende kam ja auch von Leipzig nicht mehr viel. Und wir haben ein Tor gebraucht zur Verlängerung und das wäre möglich gewesen.
es gab durchaus noch ein paar Situationen, wo es ja ein bisschen knapp war. Also jetzt keine hundertprozentigen Torchancen, aber schon Chancen oder Situationen, aus denen noch hätte was passieren können. Und Marco Rose, der Trainer von Leipzig, hat es ja auch selbst gesagt, sie haben halt so die letzte Viertelstunde, waren sie nicht mehr besonders gut geordnet. Oder waren, ja, also das heißt tatsächlich, Wehen hat es dann geschafft, so mit der Schlussoffensive da nochmal für Unordnung zu sorgen beim Gegner. Und ja, also der Ausgleich lag so ein bisschen in der Luft, fand ich. Und tatsächlich hätte man vielleicht sogar noch eine Verlängerung bekommen. Wie das dann ausgeht, weißt du auch nicht, ne? Aber ja, also es war aber trotzdem, klar, ich gebe dir recht, insgesamt ein toller Fußballabend. Auch Stimmung im Stadion war gut. Wir hatten ja mal, was ja nicht ganz so oft vorkommt, in einem fast ausverkauften Stadion die absolute Mehrheit als Heimfans. Häufig ist es ja so, dass wenn das Stadion voll ist, dann sind dann aber auch halt davon 3.000, 4.000, 5.000 Gästefans. Und das war ja eben nicht so. Und ja, also insgesamt schon eine ziemlich runde Sache.
Genau. Ja. Ich war jetzt gerade bei so einer Alliteration, aber.
Na komm, hau raus.
Wien, Wiesbaden, da Wucht. Wahnsinn bleibt aus. Leipzig wackelt, keine Ahnung.
Hatte ich nicht sowas ja, ähnliches kann sein, sogar tatsächlich im Spielbericht auch?
Kann auch sein, dass das so sich jetzt in meiner Erinnerung gespült hat. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, das, also gerade die Schlussphase, wo ja auch wirklich, genau, also wie der Rose das dann auch sagt, die Leipziger waren da überhaupt nicht souverän. Klar, letztlich hat es nicht gereicht, aber das musste erst mal schaffen. Klar, gehen die in ein Spiel gegen Dortmund oder Bayern mit einer anderen Einstellung und Konzentration noch mal ran, auch wenn sie fünfmal sagen, dass sie das ernst nehmen.
Ja, und auch
aber Aufstellung. Aber letztlich hast du halt ein paar, also gerade wenn das dann auch so läuft, ja, und sie dann 2-0 führen, dann haken die das gedanklich schon ab.
Ja. Ja, ich meine, die haben natürlich auch ein bisschen durchrotiert, weil sie kurz danach ja dann halt auch das Heimspiel gegen Bayern und dann hatten sie Champions League die Woche drauf. Also klar, für die war das so, ich sag mal, die lästige Pflichtaufgabe zwischendurch, wo man ein bisschen Kräfte sparen muss. Also von daher, natürlich war das jetzt nicht so die allererste Kajüte, die dann ankam. Aber trotzdem, ich meine, das sind ja noch lauter Nationalspieler und sowas. Also das ist schon eine sehr gute Mannschaft.
Und eine Mannschaft, die den Pokal fast nicht mehr verliert.
Ja, zumindest schon lange nicht mehr, ja. Jetzt 2 Jahre hintereinander ja gewonnen.
Genau, und dafür, wie gesagt, also es war
ich glaube auch 3 Tore hatten die, ich glaube in den beiden Saisons zuvor in keinem einzigen Pokalspiel. 3 Gegentore.
Zwei Gegentore.
Zwei, richtig, ja, genau. Aber ich glaube auch das nicht.
Ja, genau, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass es das erste Mal seit langem war, dass das so.
Ja.
Also, wie gesagt, klar, Ivan hat sich da auch nochmal in die Öffentlichkeit gespielt.
Ein Sonderlob von Schweinsteiger am Ende bekommen, ja.
Nicht, dass es notwendig war, aber genau, hat dann ja auch das Foto ging dann ja auch so ein bisschen viral mit Schweini tröstet den Pokalheld. Ja, haben sie einen Pokalheld genannt? Ich weiß es gar nicht, aber
ja.
Auf jeden Fall, ja. Ja, der ist nächstes Jahr weg.
Ja, gut, das hat er im Prinzip. Also ich meine,
das ist aber vorher auch schon nicht anders gewesen, denke ich.
Das genau. Da können wir vielleicht
gerade. Können wir dann noch dazu.
Ja, vielleicht können wir es auch gerade ergänzen, weil das war ja auch grad, dann zeitlich ja dann direkt, ich glaube, ein paar Tage später hat er ein Interview in irgendeinem kroatischen so ein Sport online, also Sportwebseite gegeben. Ich weiß nicht, ob es da auch ein Printprodukt dazu gibt, aber auf jeden Fall so ein Online-Magazin. Das konnte man sich dann so mit Google Translate konnte man den Sinn erfassen, auch wenn da manche Übersetzungen ein bisschen holprig scheinen irgendwie. Aber da hat er letztendlich auch klar gesagt, dass er jetzt im Sommer zwar auch schon Angebote hatte, aber nicht nach einem Jahr schon wieder weg wollte. Und stattdessen ist, aber es ist vereinbart im Prinzip mit den Verantwortlichen, dass er nächsten Sommer gehen kann. Also ich nehme an, sie haben da auch eine feste Ausstiegsklausel oder irgendwas in seinem Vertrag drinne, dann gibt's da wahrscheinlich nicht viel Vertun. Also das ist der klare Plan. Und Was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, also das ist auch so offensiv formuliert, er hat da wohl noch gewisse Hoffnungen auf die Europameisterschaft, sprich für die kroatische Nationalmannschaft. Und da gibt es ja schon ein paar Leute, die auch eher in ersten Ligen zu Hause sind. Also die Kroaten haben ja eine tolle Mannschaft eigentlich. Also von daher bin ich mal sehr gespannt, ob es tatsächlich dazu kommt, dass er da mal nominiert wird oder gar zur Europameisterschaft fährt. Soll uns aber nur recht sein, weil dazu müsste er eine überragende Saison spielen jetzt in der zweiten Liga, um sich da tatsächlich so weit ins Rampenlicht zu spielen.
Das wäre doch ein tolles gemeinsames Ziel.
Ja, absolut. Ich meine, ja, so decken sich dann ja dann halt auch persönliche Ziele und die Mannschaftsziele oder Vereinsziele. Also das wäre perfekt, genau, okay. Und dass er dann nächstes Jahr dann irgendwo hinwechseln wird, das können wir schon mal so einplanen, ist aber jetzt auch nicht dramatisch. Also ich meine, wir das Spiel kennen wir jetzt seit einigen Jahren und das ist ja die deutlich bessere Situation, dass die Leute gefragt sind, als dass man da halt da hockt und ja, hofft, dass irgendwann die Verträge auslaufen.
Ja. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass Kroatien zum einen noch gar nicht qualifiziert ist.
Das könnte sich wahrscheinlich heute Abend ändern, ne? Sind nicht heute
und
die letzten
Spiele? Da sie gestern, am Sonntag haben sie in Wales verloren. Somit sind sie mit Wales punktgleich bei gleicher Anzahl von Spielen.
Aha, warte mal, ich
guck. Und die Türkei ist noch vor denen mit. Die haben zwar ein Spiel mehr, aber 6 Punkte mehr. Also es sind noch 2 Spiele. Und da muss Kroatien erstmal noch liefern. Ansonsten hat sich dieser feuchte Fiebertraum dann erledigt,
Das stimmt.
Nein, also ich will es jetzt auch nicht abwerten, aber ich meine, du weißt nicht, wie viel Kreuzbänder noch reißen. Ich denke mal, wenn da sich ein, zwei verletzen, hat er vielleicht eine Chance, zumindest mal im erweiterten Kreis zu sein. Und wenn er sich dann gut präsentiert, es gibt ja auch einfach Stürmer, die treffen in jeder Liga. Das ist zumindest bei mir in der dritten und zweiten Liga der Fall. Ja, also wie gesagt, die Kroaten müssen sich erstmal qualifizieren, aber wenn er dann überhaupt mal nominiert wäre, wäre ja auch eine super Sache für ihn. Ich glaube, darum geht es ja dann eher, dass er da sich so.
Ja. Ich suche gerade hier, ich sehe, sie spielen am 18.11. noch in Lettland. Aber da muss noch irgendwo ein Spiel sein. Wo sind das?
Die spielen noch gegen Lettland und Armenien.
Okay, also das sind die vierten und fünften in der Gruppe,
genau. Ja, wobei, also. Armenien hat auch nur 3 Punkte weniger. Ja. Das heißt, die Waliser spielen wahrscheinlich noch gegen die Türkei, ja.
Ja. Ja.
Also Armenien und Türkei, wobei Türkei dann durch ist. Vielleicht. Und
ja,
wie auch immer. Also sie müssen auf jeden Fall beide Spiele gewinnen und gucken, dass Wales irgendwie stolpert. Weiß jetzt nicht, wie ging denn das Hinspiel aus? Das Hinspiel haben sie 1-1. Wenn da der direkte Vergleich zählt, haben sie den verloren. Willkommen zum EM-Quali-Podcast.
Ja, ich lerne da jetzt gerade auch ganz viel. Ich habe mich mit der EM-Qualifikation bisher null beschäftigt. Ich habe heute nur irgendwo so beim Überfliegen der Nachrichten am Morgen gesehen, dass Österreich sich gestern wohl qualifiziert hat. Das ist das Einzige, was ich bisher weiß. Und ich weiß, dass Deutschland als Ausrichter natürlich qualifiziert ist, aber ansonsten weiß ich gar nichts zu EM. Oh, da fällt mir ein, ich wollte ja auch mal irgendwie mal so paar Tickets bestellen. Das geht jetzt, glaube ich, gerade noch, ne?
Die Ticketsbestellphase das geht, glaube ich, jetzt.
Also irgendwie jetzt noch im Oktober.
Diese erste Phase, ja.
Ja, ja, genau. Also ich meine, das heißt Bestellphase, also in die Lostrommel werfen Phase.
Ja, genau.
Ja. Genau, das.
Bis 26. Oktober geht es.
Ah ja, genau. Also noch eine Woche. Oh, genau, dann werde ich mal gucken, dass ich da auch noch mal mitmache. Vielleicht kann man ja noch irgendwie ein EM-Spiel mal sehen.
Ja, also es haben sich einige Nationen jetzt schon qualifiziert. Spanien, Schottland. Mhm. Schottland ging so ein bisschen. Frankreich. Türkei, glaube ich, auch. Belgien, Österreich, genau.
Wie viel sind das?
Ja,
sind das 24 Mannschaften oder irgendwas? Ist das richtig?
Warte mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Also 20 kommen über, also die ersten beiden jeder Gruppe, es sind 10 Gruppen. sind schon mal 20 plus 4 sind 21, dann sind es wahrscheinlich 24.
Ja, gibt es da nicht noch irgendwie Plätze über diese Nations League oder irgend sowas?
Das müssten dann die drei anderen Plätze sein, ja.
Ja, gut. Okay, also.
Ist ja auch zum Glück einfach und gut zu merken.
Ja, nee, ich hab nur überlegt, dann gibt es ja auch entsprechend viele Spiele. Das heißt, ich habe mich überhaupt, wie gesagt, ich weiß gar nichts. Ich habe nur so im Groben mitbekommen, wo gespielt wird. Wir gucken mal. Vielleicht entfacht ja jetzt Neubundestrainer Nagelsmann ja ein wenig Euphorie.
Okay, also ja. Die 10 Gruppen, die beiden ersten sind dabei, sind 20 plus 4, 21. Die drei restlichen Tickets werden in den Playoffs im März vergeben. Hier werden auch die Resultate der Nations League herangezogen. Ah. Standardmäßig handelt es sich dabei um die jeweiligen Gruppensieger der Nations League, Ligen A, B und C. Es sei denn qualifiziert, dann rückt die nächstbeste Nation nach. Ja, prima.
Na gut.
Also totaler Schwachsinn und werden wir dann alles noch wissen. Und im Endeffekt 24 europäische Länder, da sind halt auch einfach viele dabei.
Das ist so fast die Hälfte, glaube ich, von der UEFA, ne? Ich glaube, das sind so roundabout 50 oder knapp über 50 oder sowas, wenn du diese ganzen UEFA-Verbände zusammenzählst.
Von daher musst du dich dann auch schon anstrengen, nicht dabei zu sein. Und
Gut. Okay, gut. Das war ein kleiner Einschub zur EM.
Wir wollen nicht über den SVW in Wiesbaden reden. Merkt ihr.
Doch, schon.
Nach dem Pokalspiel ist es.
Genau. Ein Stichwort noch so im Kontext Nationalmannschaft. Robert Andrich wurde jetzt zum ersten Mal eingeladen.
Stimmt.
Hat jetzt am Samstag nicht gespielt, wie ich gelesen habe. Hab das Spiel tatsächlich nicht gesehen und heute Nacht ist das Spiel ja irgendwie zu so einer, weiß nicht, ist das heute Nacht um 2 Uhr, glaube ich, ne?
Ja.
Das werde ich sicherlich auch nicht sehen. Von daher werde ich dann morgen früh mal lesen, ob Andrich dann zum Einsatz kam oder nicht. Aber wenn ja, wäre er der erste ehemalige Vene, der für die deutsche A-Nationalmannschaft aufläuft.
Er ist ja sowieso der erste, der ist jetzt überhaupt nominiert ist, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Und mich würde gerade interessieren, wer das kommentieren darf heute. Wer da nachts um 2 das den Zuschauern schmackhaft macht, das Spiel.
Im Fernsehen? Ja gut, das wird wahrscheinlich jemand sein, der im Stadion sitzt. Also für den ist es nicht nachts um 2.
Ja, vor Ort dann. Ja gut, wenn du dann in Philadelphia sein darfst, dann ist es natürlich schon wieder Das ist dann in Ordnung, ja.
Was sind das? 6 Stunden Zeitverschiebung wahrscheinlich, ne?
Das Ostküste sind 6 Stunden, ja.
Das heißt, was haben wir jetzt? 22? Das heißt, bei denen ist abends 8, ne?
Geht das 20 Uhr abends, ja.
Okay. Gut. Naja, sollen sie mal machen. Okay, also zurück zum SVW in Wiesbaden. Also, Pokalspiel, denke ich, können wir da einen Haken dran machen. Aber du hast es schon gesagt, es hatte natürlich dann auch ein bisschen Auswirkungen auf das Spiel dann wenige Tage danach, dann also im Prinzip 2 Tage später oder 2,5 in Hannover. Da hast du dann auch noch Anreise, ist die Mannschaft dann sogar tatsächlich dann geflogen, was sie normalerweise nicht gemacht hätte für die Strecke irgendwie, aber um da halt auch nicht zu viel Zeit dann irgendwie noch mit der Reise dann zu verbringen, mit der Anreise. Und es war dann so ein bisschen wie erwartet oder eigentlich sogar noch ein bisschen schlimmer als befürchtet, denn Bretagne, der ja dann sicherlich auch, ich sag mal, alles körperlich aus sich rausgeholt hat im Pokalspiel, der ist dann schon nach einer Viertelstunde dann mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz gegangen.
Mhm.
Nachdem wir früh in Rückstand gerieten und eben diese Bretagne auch noch sogar eine Ausgleichschance hatte. Aber kurz danach war er dann weg, ohne gegnerische Einwirkung, irgendwie Zerrung oder Muskelfaserriss, wie sich es dann halt nennt, im Oberschenkel. Ausfallzeit so circa 3 Wochen plus minus.
Ja, 3 bis 4 Wochen hieß es, glaube ich.
Ja, anfangs hieß es mal irgendwo so 2 bis 3, woanders waren es dann 3 bis 4. Das heißt, jetzt sind fast 2 Wochen jetzt dann schon rum am nächsten Spiel. Also das nächste Spiel wird er sicherlich noch verpassen, Osnabrück. Und dann das Heimspiel gegen Rostock
Nee, 2 Wochen sind schon rum.
2 Wochen sind schon rum.
Danach war ja noch ein Spiel, ach so, und dann genau, war die Länderspielpause.
Ja, genau. Ja, genau, richtig. Hamburg war ja schon nicht dabei, genau. Es sind jetzt 2,5, genau. Ja, mal gucken. Osnabrück könnte vielleicht sein, dass er wieder...
Nee, Osnabrück wird er noch ausfahren, gehe ich
schon aus. Wahrscheinlich, ja.
So wie der Trainer sich angehört hat.
Ja, da will man sicherlich auch keinerlei Risiko eingehen. Dafür, dass er dann, was ich, in Osnabrück vielleicht nach einer Viertelstunde oder einer halben Stunde dann was wieder raus müsste oder sowas, dann sagt man lieber, okay, dann bleibt noch draußen und dann die Woche drauf dann gegen Rostock, das klingt dann realistisch. Würde ich jetzt mal so von außen behaupten.
Würde ich jetzt auch mal von ausgehen, dass er dann gegen Rostock wieder im Kader ist, wahrscheinlich auch noch nicht anfängt, aber...
Ja. Genau. Wie sehr er uns gefehlt hat, na da gut, da kommen wir gleich noch zu. Ja, beziehungsweise man hat es dann schon in dem Hannover-Spiel dann auch gesehen, wer kam für ihn dann rein? Kovacevic, ne?
Mhm.
Und ja, also bis jetzt konnte er uns noch nicht so überzeugen, der gute Mann. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist fast egal, ob der spielt oder nicht. Ball kriegt er eh kaum und wenn er mal hat, dann ist er schnell wieder weg. Also momentan ist es noch ein bisschen harzig. Hoffen wir mal, dass sich das noch weiterentwickelt. Naja, allzu viel Torgefahr hatten wir dann jedenfalls nicht mehr und irgendwann in der zweiten Halbzeit fiel dann halt das 2-0 und damit war das Spiel dann auch gegessen und da hast du dann halt auch gemerkt, am Ende konnten sie halt nicht mehr nochmal nachlegen oder nochmal körperlich nochmal irgendwie dagegen halten, was sie sonst eigentlich in allen Spielen so geschafft haben, bis zum Schluss Gas zu geben, das war dann da halt einfach nicht mehr drin. Ja, dann verlierst du halt in Hannover 2-0. Ist auch keine Schande. Hannover ist kein schlechtes Mann, ist keine schlechte Mannschaft. Ich glaube, die haben sich jetzt über so 1-2 Jahre ganz, ganz gut entwickelt und auch so konsequent immer mal wieder verstärkt. Also sollte mich nicht wundern, wenn die lange oben mit dabei bleiben in dieser Saison.
Das stimmt, bei Hannover ist jetzt nach Jahren des Stillstands oder sogar Rückschritts tatsächlich mal sowas wie ein Fortschritt zu sehen und vielleicht ist es nur eine Momentaufnahme, aber erstmal sind sie ja vorne mit dabei. Und ja, also es war tatsächlich zu befürchten, dass du nach dem schwierigen Spiel oder nach dem kräftezehrenden Spiel gegen Leipzig dann eben in Hannover da Tribut zollen musst, der blöden Ansetzung und somit ja. War das, ich habe das Spiel auch tatsächlich gar nicht gesehen, weil ich da, ja, da hatten wir uns, genau, da waren wir familiär unterwegs, was nicht anders ging und ich hatte aber sowas schon befürchtet, von daher habe ich jetzt da auch nicht, war ich weder vorher noch nachher traurig, es nicht mir angetan zu haben, auch wenn, wie gesagt, ich der Mannschaft da keinen Vorwurf mache, weil es einfach schwierig war. Aber das war halt der Mist,
ja,
der noch dazukommt.
Ich lag krank im Bett und das hat meine Genesung jetzt nicht unbedingt Vorschub geleistet. aber gut. Ja, aber so im Nachhinein, also das, was wir eigentlich schon vorher befürchtet hatten, hat sich dann eigentlich bewahrheitet, dass diese Vorabrotation, die ja eigentlich gegen Elversberg losging, Kautschinski sprach da, glaube ich, in der Pressekonferenz vor dem Hannover-Spiel dann irgendwie davon, er habe Load-Management betrieben. Load-Management, ja, also offensichtlich Belastungssteuerung oder sowas soll das wahrscheinlich heißen.
Mhm.
Das würde ich sagen, das ging einigermaßen nach hinten los. Also wir erinnern uns, gegen Elversberg hat er erstmal ein paar Leute draußen gelassen, unter anderem Britannien, meine ich, ne, der war auf der Bank.
Und Ryan Lee und Mockenhaupt.
Genau. Und Lee. So, das heißt, da hast du schon gegen, also wie gesagt, ich meine, klar, im Nachhinein ist immer, aber wir haben es ja tatsächlich auch schon vorher schon gesagt, eigentlich, als wir das sahen, hast eigentlich das Spiel, was du am ehesten von den dreien gewinnen kannst und ja, in unserer Situation auch am ehesten gewinnen solltest oder zumindest wenigstens einen Punkt holst. Da ist man eigentlich dann mit der schwächsten Aufstellung erstmal reingegangen oder hat zumindest ein paar wichtige Leute draußen gelassen. So, dann verlierst du das zu Hause. dass du gegen Leipzig nicht gewinnst, trotz toller Leistung, ist dann jetzt auch nicht ganz überraschend. Und dann fehlen ja dann die Körner. Da hat er dann, glaube ich, nur auf einer Position dann wieder gewechselt, dann irgendwie von Leipzig zu Hannover. Ja, und dann verlierst du das auch, weil dir da vielleicht dann ein bisschen die Power fehlt. Das hättest du vielleicht auch so verloren, ja, wenn du Vollbesitz der Kräfte gewesen wärst. Aber insgesamt kam mir diese ganze Rotationsnummer dann doch sehr missglückt vor. Oder übersehe ich da irgendwas Wesentliches?
Ja, ich würde sogar sagen, dass es katastrophal lief. Gerade mit der Verletzung von Bretagne, das weißt du vorher natürlich nicht. Aber wenn du Bretagne draußen lässt, dann lass ihn doch da gegen Elversberg hat er ja nur eine Halbzeit gespielt.
Ja.
Und vor Elversberg hatten wir einen normalen Rhythmus eine Woche, ne?
Genau.
Ja, ich meine, okay, es spricht auch was dafür, wenn man sagt, was hatten wir ja alles besprochen, wenn du sagst, okay, ich wechsle den in der zweiten Halbzeit ein, dann ist er auch gegen Leipzig frischer. Okay, kannst du machen. Mit dem Ziel, dass es zur Pause halt gegen Elversberg 0-0 steht oder so. Das ist so das Einzige, wo ich sage, okay. Aber im Endeffekt, da ja jetzt, das ist jetzt auch klar, im Hinterher weiß man es besser, aber es war doch vorher schon klar, dass du in Hannover nicht viel reißen wirst nach dem Spiel. Dann nimm doch da den Ivan und selbst wenn er gegen Elversberg draußen war, dann wechsel ihn doch zur Pause ein. Ja, gib ihm nochmal eine, dass er nicht, weil klar, da kann er sich auch verletzen, das ist jetzt ja gar nicht der Punkt. Aber ja, also dass Hannover ganz schwer wird und es ja alle in den Knochen haben und du nicht so viel wechseln kannst, von daher, wie gesagt, also wenn er dann zumindest Mockenhaupt beginnen lässt gegen Elversberg, dass du defensiv dann nochmal stehst und er dann dann irgendwie Parteien mit Goppel bringt, dass du dann offensiver wirst, irgendwie so. Das hätte ich dann auch noch als Plan durchgehen lassen, aber so, wie gesagt, blöd und jetzt stehst du da, bist aus dem Pokal raus, hast in Hannover verloren und hast noch deinen Stürmer verloren.
Ja, genau. Also ich würde sagen, Griff ins Klo kann man dadurch mal sagen zu dem Thema.
Ja. Wir haben aber auch keine englische Woche mehr, ne?
Nee, ich bin nicht sicher, ob es in der Rückrunde noch mal eine gibt, aber ich glaube jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Also wenn, dann maximal noch eine in der Rückrunde.
Mhm.
Genau, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Vorteil gegenüber der dritten Liga, wo du ein paar Spieltage mehr hast. Gut, die lassen dann, glaube ich, auch manche Länderspielpausen wird ja dann trotzdem gespielt, aber es sind trotzdem da ein paar englische Wochen dann dabei halt. Ja, ich hätte gerne noch mal eine englische Woche mit dem Pokalspiel noch mal mitgenommen. Da hätte ich nichts dagegen gehabt, aber gut, okay.
Wir wären dann in Wolfsburg gewesen, ne?
Ja, ja.
Weil ich meine, die Loskugel wäre im gleichen Lostopf gelandet, von daher kann man das ja durchaus dann auch so,
kann man
so sehen, dass wir dann, ja. Gut, Wolfsburg habe ich noch nicht als Ground.
Das stimmt. Ich wäre natürlich auch hingefahren, aber sag mal, es hätte attraktivere Lose gegeben. Aber gut, okay, brauchen wir jetzt nicht drüber jammern.
Ich sag mal, es wäre jetzt ähnlich weniger, noch weniger attraktiv und nicht viel leichter.
Das stimmt. aber auch da wieder große Teile der fußballinteressierten Bevölkerung hätten es mit dem SVW gehalten.
Auf jeden Fall, ja. Aber wir wären nicht live gekommen.
Das wahrscheinlich nicht, nee. Was sind denn jetzt die Live-Spiele eigentlich? Haben sie das schon entschieden? Ich weiß gar nicht.
Bayern Saarbrücken ist eins und das andere ist Köln-Schalke oder sowas. Ich weiß nicht, nee.
Naja, stimmt, da gab es
Also nichts mit Dortmund oder so, aber...
Naja, gut. Ja. Ist auch egal. Also, Pokal hat sich für uns erledigt, aber immerhin, das steht ja schon mal fest, nächstes Jahr sind wir wieder im Pokal mit dabei.
Lautern gegen Köln. Lautern Köln. Und
wir wissen jetzt bloß noch nicht, in welchem der beiden Lostöpfe wir nächstes Jahr sind. Das, genau. Das wäre ja mal eigentlich was, mal wieder mit einem Auswärtsspiel im Pokal zu starten. Das wäre schon gut.
Das war ja unser Ziel.
Das ist unser Ziel, genau. Das bleibt unser Saisonziel.
Aber es wäre natürlich geil gewesen, wenn wir nach Leipzig dann Wolfsburg raushaut und dann so eine
kriegt man vielleicht noch Hoffenheim
oder so noch, ja. Und dann so ein so eine irgendwie so eine Kampagne macht, so mit Plastikrecycling oder so.
Mhm. Ausgerechnet.
alle Plastikclubs aus dem Pokal geschmissen und selbst als Traditionsverein dann da hat die den Pokal aufgemischt.
Mhm. Nein, ja, so ungefähr.
Da waren wir jetzt ein Stück weit von entfernt, aber ja, also Pokal haben wir irgendwie nie, wenn wir da sind, haben wir, also wir haben doch schon Wolfsburg daheim gehabt, Stuttgart als Meister kam.
Mhm. Wolfsburg kam, glaube ich, auch als Meister damals, ne?
Ja, genau, HSV, als sie noch gut waren, Schalke, als sie noch Champions League, die Champions League gespielt haben, meine ich. Also wir haben da aber auch immer irgendwie eher Pech.
Naja, also ich meine, wir haben ein paar Mal hatten wir jetzt auch ja schon zweite Runde, also was ich gegen St. Pauli, dieses tolle Spiel damals.
Genau, weil wenn wir nämlich dann auch mal gegen Pauli oder gut, Lautern war dann Elfmeterschießen. Aber ich finde trotzdem, dass du, ich meine, dass du Erst- und Zweitligist ist ja 50-50 so ungefähr, ne?
Ja, fast.
Von der Wahrscheinlichkeit.
Ja, sind ein paar mehr Erstligisten, ja, klar.
Nee.
Ja, doch, in dem Topf. Der geht ja bis zu Platz 14 oder was.
Ja, aber die Aufsteiger sind doch auch alle dabei. Also es sind doch alle Erst- und Zweitligisten dabei. Du hast als Zweitligist natürlich eine Option weniger auf dem Zweitligisten. Also beziehungsweise in der ersten Runde ja
wenn,
eh nicht.
Aber wenn du in dem Amateure-Topf bist, dann hast du die Chance, dass einer von 18 Erstligisten oder einer von 14 Zweitligisten kommt. Also hast du ein paar mehr.
Ja, doch, stimmt. Ja, hast du recht. Ja, ja, okay, stimmt. Mhm. Genau. Aber trotzdem, es gibt ja dann auch in der ersten Liga Teams, die einfach ums internationale Geschäft spielen und oder ziemlich sicher das internationale Geschäft erreichen werden. Und es gibt Teams, die eher um den Klassenerhalt spielen. Mhm. Und die hatten wir eigentlich nie.
Ein Erstligist.
Ja, wir haben ja auch mal Zweitligisten gehabt.
Genau, ja, wir hatten ja Heidenheim und Regensburg in der Corona oder in der zweiten Corona-Saison. Ja.
Gut, vielleicht habe ich mir jetzt auch ein bisschen
Aue hat man damals, bevor dann Schalke kam.
Ja, stimmt, Schalke war zweite Runde dann.
Ja, das war zweite Runde, genau.
Ja, gut, ich glaube, dann ist es doch irgendwie, ja, dann ist es doch nicht so schlimm wie wir.
Ja, also, aber klar, es waren schon ein paar Großkaliber schon dabei. Ich habe ja schon scherzhaft gesagt, nächstes Jahr muss dann eigentlich Bayern kommen. Die fehlen uns noch so in der Sammlung. Oder die Eintracht.
Ja, Dortmund hatten wir ja auch schon.
Stimmt. Ja, genau.
Ja, Eintracht wäre geiler, allein weil dann so viele Leute von uns dann in der Scheißsituation sind.
Ja, da wird dann die Loyalitätsfrage gestellt, ja, genau.
Ja, ja. Genau, dann so, wenn Bayern kommt, haben wir die.
Ja, wobei, da hätte ich gar kein Problem, 100% für wen zu sein, weil Bayern hat es nur echt oft genug gewonnen. Das wird mir überhaupt keine Schmerzen mehr bereiten. Also das war vor 10 Jahren, war das noch anders, aber mittlerweile wäre das ganz eindeutig.
Und mir müsste auch keiner blöd kommen, weil die Bayern ausgeschieden sind.
Das stimmt. Genau. Ja, kann man nur gewinnen. Ne?
Ja, auf jeden Fall, das muss jetzt mal sein.
Okay.
Gut.
Also, zurück von diesen Gedankenspielen zur tatsächlichen Liga. Ja gut, Hannover gibt's jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Dann war dann wieder eine Woche Pause. Heimspiel dann gegen den Hamburger SV. Schon wieder ausverkauft.
Und wieder eine andere Zahl?
Ja, was waren es denn? 12.100, glaube ich, ne?
Ich weiß nicht, wie viel es gegen Leipzig waren, aber es war ja...
Ja, gegen Leipzig war es ja wohl anscheinend nicht ganz, weil im Gästeblock ja irgendwie nicht, weiß nicht, da blieben, glaube ich, ein paar Plätze übrig. Aber jetzt so, weiß ich nicht richtig viel, also, weiß nicht, keine Ahnung, so ein Bereich vielleicht von 100 oder sowas, die dann da vielleicht fehlten, denke ich. Also das waren auch so um die 12.000 und ja gut, gegen Schalke war es natürlich auch schon ausverkauft, also ja, ist schon schön. Klar, gegen Hamburg war es dann natürlich dann wieder so, dass dann halt auf den Sitzplatztribünen es gut gemischt war. Also ich denke mal so zwischen 4.000 und 5.000 HSV-Fans werden es wahrscheinlich gewesen sein. Aber trotzdem gut was los. Und wenn wir kurz über das Sportliche sprechen wollen, Hamburg natürlich schon sehr dominant und Wien sich sehr tief hinten reingestellt, ist dafür aber sehr konsequent verteidigt. Verhältnismäßig wenig zugelassen dafür, dass eigentlich nur Hamburg den Ball hatte.
Mhm.
Und dann tatsächlich spät in der zweiten Halbzeit, aber nicht spät genug, doch Idee zu früh, tatsächlich dann überraschend in Führung gegangen, nach dem Eckball, ne? Also ganz klassisch. Was war ja. das so? 81. Minute oder sowas, ne?
Es ja, gibt ja genau.
Von,
ja, so ungefähr.
Von unserem Freund Mike vom Millerton, da gibt's ja den klassischen Satz irgendwie, nie zu früh das entscheidende Tor schießen. Und es war tatsächlich ein bisschen zu früh, weil der HSV dann so 86., 87. oder sowas haben sie dann da tatsächlich doch den Ausgleich gemacht. Und dann in der Nachspielzeit, so mehr oder weniger mit der letzten Aktion.
In der Nachspielzeit der Nachspielzeit.
Ja. Also genau, es waren 6 Minuten angesagt, aber gut, okay, Stritzel hat dann noch gelb für Zeitspiel bekommen, von daher war es klar, dass es noch mal eine Minute länger geht und dann in der 97. tatsächlich nach einem Eckball vom HSV will Froese den Ball wegschlagen und sieht halt nicht, dass von hinten eine ankommt, ein Gegenspieler und driften halt, ja gut, dann ist es halt Elfmeter, ne? Das ist blöd. Und Laszlo Benes, der in dieser Saison 3 von 3 Elfmetern verwandelt hatte, gegen Florian Stritzel, der, glaube ich, seit 2 Jahren keinen Elfer mehr gehalten hat, schießt das Ding halt an die Latte. Und der ist, glaube ich, ungefähr 40 Meter abgeprallt. Also da war ordentlich Wumms dahinter.
Das zählt das als gehaltener Elfmeter?
Ja, also ich habe mal nachgeschaut, bei transfermarkt.de haben sie es in der Statistik jetzt halt als gehalten oder als abgewehrt oder wie auch immer. Hm. Also halt nicht verwandelt.
Verwandelt ist ja dann.
Ja, es wird, glaube ich, nicht weiter differenziert. Also das steht sozusagen in Stritzels Statistik, dass er den nicht reingelassen hat.
Okay, das reicht schon.
Ja. Na gut, wie auch immer. Also jedenfalls am Ende dann ein 1-1. Einerseits natürlich glücklich. Also ich meine, vom Spielverlauf, klar, hätte Hamburg das auch gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen. Das ist ja keine Frage. Und dann natürlich noch mit dem Elfmeter kurz vor Schluss. Dass der dann halt nicht reingeht, ist natürlich auch duselhoch 10. Andererseits hast du halt auch gegen diese Hamburger Mannschaft hast die schon halt dazu gebracht, dass sie es dann häufig mit Weitschüssen versucht haben, weil sie einfach vorne nicht richtig reinkamen. Also alles, was so an Flanken reinkam, wurde da konsequent da rausgeköpft oder weggegrätscht irgendwie. Klar, ab und zu gab es schon mal eine Chance, aber jetzt ich sag mal, das Chancenverhältnis spricht jetzt nicht unbedingt dem Ballbesitzverhältnis. Von daher hat man sich den Punkt auch irgendwo verdient, finde ich. Oder würdest du mir da widersprechen?
Ja, also das war mal wieder ein besseres Spiel von uns. Klar haben wir Hamburg den Ball überlassen. HSV hatte vor der ersten Halbzeit ja auch schon einen Lattenschuss, ne?
Ja.
Also
war auch Benes, glaube ich. War ziemlich genau die gleiche Stelle, bloß aufs andere Tor.
Ja, genau. Wir hatten in ein, zwei Situationen schon auch ein bisschen Glück wieder gehabt, nicht in Rückstand zu geraten. Und ich glaube, ein Abseitstor war dann noch oder so. Mhm. Ja, der HSV war da nicht sehr effizient. Das ist das, was wir natürlich auch brauchen. Der Ausgleich kurz vor Schluss, das war ja auch kurz vor der Nachspielzeit erst. Das war ja Muheim.
Ja.
Der hat ja während des gesamten Spiels diese Abschlüsse aus der zweiten Reihe diagonal ins Eck so geübt.
Ja, meistens von der halblinken Position und da war er mal auf der anderen Seite.
Ja,
vielleicht genau, hat das geholfen, besser zu zielen, ja.
Ja.
War auch ein bisschen ärgerlich, ne? Weil da war noch irgendwie so einer quasi mehr oder weniger in der Schusslinie, dass Stritzel den Ball relativ spät sieht. Er war ja dann fast noch dran. Und ich sag mal, wenn er vielleicht eine Zehntelsekunde früher sieht, kommt er vielleicht sogar noch, kann er vielleicht sogar noch mit den Fingerspitzen abwehren, ne? Weil er war wirklich genau neben den Pfosten dann. Aber gut, okay, da hätte natürlich dann schon sehr viel zusammenkommen müssen dann.
Ja, der war schon gut platziert und es war halt viel, viele Beine und viele Körper einfach in unserem Strafraum. Und das hat dann halt mal gepasst, wenn du so viele Schüsse zulässt, dann kann das eben auch passieren. Ja, aber ich sag mal, unabhängig von dem Elfmeter, den lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor, weil das eine Szene war, wo es halt, das war halt extrem unglücklich einfach. Klar war es ein Elfmeter, aber zum einen war die Spielzeit halt auch schon rum. Also man hätte das auch jetzt nicht nochmal nachspielen lassen müssen. Klar, kann er. Und dann war es halt auch jetzt keine Situation, wo du sagst, okay, das war eine klare Chance und du faust ihn halt. Aber okay, es war ein glücklich, leicht verdienter, glücklicher Punkt, irgendwie so. Ja, wie gesagt, auch da war ja klar, du spielst ohne Bretagne. Da war ja dann, ich glaube, war Djonjic angefangen oder kam der rein? Nee, der kam rein.
Der kam rein. In der ersten Hälfte hat Kovacic wieder gespielt.
Kovacic wieder. Djonjic sah dann tatsächlich auch gar nicht so verkehrt aus.
Ja.
Als er reinkam. Also auch kein Vergleich zum Ivan. Aber zumindest so brauchbar. Was ja schon mehr ist, wie das, was wir von Kovacic gesehen haben.
Genau, also er hat wenigstens ab und zu auch mal da vorne einen Ball festmachen können.
Genau.
Das in der ersten Halbzeit war es ja eigentlich so, dass wirklich jeder Ballgewinn umgehend wieder in einen Ballverlust mündete. Also sobald wir über die Mittellinie waren, war der Ball eigentlich wieder weg. Also da gab es keine Chance oder keine Situation, wo mal tatsächlich irgendwie mehrere Sekunden oder mehrere Pässe lang irgendwie der Ball in der gegnerischen Hälfte blieb. Wo man dann vielleicht auch mal ein bisschen nachrücken kann, wo man dann irgendwie mal gucken kann, entweder mit einem schnellen Gegenstoß oder vielleicht auch irgendwie mit ein bisschen Spielaufbau, dass man da tatsächlich da irgendwas mal vor dem gegnerischen Tor da veranstalten kann. Ich glaube, das Einzige war irgendwie so eine ungefährliche Flanke von Goppel ziemlich am Anfang mal, die dann der eine fast ins eigene Tor grätscht. Das war, glaube ich, die einzige Szene, die mal tatsächlich da im gegnerischen Strafraum stattfand.
Ja, ich weiß nicht, ob sie dann beim Scouting von Kovacevic, ob da ein Praktikant das gemacht hat diesmal oder, weil sonst waren sie ja eigentlich relativ, war das ja schon relativ gut.
Ja, vielleicht, ich will noch nicht den Stab über ihn brechen, um mal so ein geflügeltes Wort da einzubringen. Vielleicht kommt er auch noch, ne? Ich meine, das hast ja auch, dass das Spiel halt einfach eine gewisse Zeit brauchen, Anlaufzeit, sich hier im neuen Umfeld und so weiter. Und dann auch mit der Situation, dass er halt eben nicht der Nummer 1 Stürmer ist. Das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt ganz leicht. Gerade Stürmer, die leben ja dann auch so davon, dass sie häufig dann irgendwie so ein bisschen einen Lauf haben oder zumindest einen Rhythmus haben. Ja. Also es kann alles möglich sein, ne? Vielleicht entwickelt er sich auch noch und wir sind reden in der Rückrunde ganz anders und sind froh, dass wir ihn haben. Das kann natürlich sein. Momentan, bis jetzt, haben wir es halt eben noch nicht gesehen. Und bis jetzt habe ich auch noch nicht verstanden, warum er häufiger den Vorzug hatte. Djonjic war jetzt auch mal ein bisschen verletzt zwischendurch, aber warum glaub, noch zum Beispiel dann sein, ja. Warum dann zum Beispiel nicht eher mal Ayerdale reinkam?
Der war ja auch verletzt.
Ja, wobei er war dann jedes Mal im Kader, ne, auch, oder zumindest hieß es, oder manchmal wurde er noch aus dem Kader dann irgendwie, aus dem Spieltagskader flog er dann raus, aber es hieß immer, er steht zur Verfügung, ne? Also wurde nie irgendwie bei Verletzten aufgezählt. Von daher.
Ja, irgendwann, jetzt kam er aber auch wieder rein, ne?
Er wurde dann eingewechselt, glaube ich. War er gegen Hamburg? Kam er da auch noch rein am Schluss? Weiß ich jetzt gar nicht
mehr. Nein, nicht?
Ich hab's nicht mehr präsent. Es war im Prinzip eigentlich wieder so ein Spiel, wie auch ganz am Anfang der Saison, als man eigentlich zwar wenig den Ball hatte, aber hinten halt sehr, sehr sicher eigentlich stand und vorne dann halt mal irgendwie geschaut, was so geht. Ja, und tatsächlich kam halt auch mal wieder ein Punkt rum. Was ja eigentlich nach, was war denn jetzt da, ich glaube, 4 Niederlagen hintereinander oder sowas, war das ja dann auch mal fürs Gemüt gut. Und klar, hältst wenigstens da den Schnitt von einem Punkt pro Spiel. Das ist so das Allermindeste zum Überleben. Jetzt sind wir gerade noch so auf Platz 15, glaube ich. Oder 16, was immer? 15, ne? Ja. So, also von daher war es auch tabellarisch ganz gut, dass du halt gar nicht erst, hoffentlich gar nicht erst auf den Abstiegsplatz runterrutscht. Aber jetzt so langsam wäre es dann an der Zeit, dass man auch mal wieder gewinnt. Sonst ist das halt eben bald vorbei. Also den kleinen Vorsprung, den man sich so anfangs ein bisschen glücklich rausgearbeitet hatte, oder das kleine Polster, was man so hatte, das ist jetzt weg.
Ja, das war schon vor Hamburg weg.
Genau.
Ja.
Ja, jetzt gab es in der Länderspielpause ein Testspiel. Da hat man sich natürlich so einen der schwersten Gegner ausgesucht, den man gerade so kriegen kann mit dem VfB Stuttgart, die ja wirklich sehr gut in Form sind. Ich weiß gar nicht, ob der Girassi gespielt hat. Getroffen hat er jedenfalls nicht, aber trotzdem war das eine deutliche Angelegenheit. Hat Stuttgart 5-1 gewonnen. Iredale immerhin das eine Tor gemacht, das hat er ganz schön gemacht. Aber ansonsten weiß nicht, ob man da jetzt viel gelernt hat jetzt in dem Spiel. Hast du da was von gesehen?
Nee.
Also ich habe mir die Zusammenfassung...
Das ist mir relativ egal.
Ich habe mir nur die Zusammenfassung... Ja, es gab immerhin da von diesem VfB... eigenem Fernsehsender oder YouTube-Kanal gab es immerhin so einen Zusammenschnitt. Den habe ich mir mal angeguckt, aber tagsüber hatte ich auch keine Zeit da zum Schauen.
Den wollte ich mir eigentlich angucken, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber ja, also es ist halt ein Testspiel gegen einen sehr starken Gegner und das ist jetzt aber nicht weiter relevant, weil bei uns hat ja auch eine sehr gemischte Truppe gespielt. Da geht es ja eher darum, dann auch für den Trainer nochmal zu sehen, okay, wer ist vielleicht nochmal eine Alternative auch. Aber jetzt hast du halt definitiv zwei Spiele vor der Brust, wo du wenn du nicht punktest, steigst du dann auch noch nicht direkt ab, aber wo du schon punkten solltest, wenn du ja so einigermaßen Richtung 20 Punkte kommen willst in der Hinrunde. Mhm.
Genau. Ja, dann sind wir eigentlich schon mittendrin so in der Vorschau. Also, wie gesagt, jetzt am Samstag auswärts in Osnabrück. Osnabrück ist aktuell, sind die Letzte oder Vorletzte? Wie sind das?
Sind auf jeden Fall. Es müssten noch Letzter sein, oder?
Ich guck gerade, wieso kommt die Tabelle jetzt nicht? Wieso ist das hier so langsam? Hilfe, was passiert hier? Ah, okay.
Nee, Braunschweig ist Letzter. Osnabrück ist Vorletzte.
Ah, genau. Hatten aber immerhin zwischendurch auch jetzt schon mal durchaus bessere Spiele. Also gerade gegen HSV haben sie gewonnen, was in dem Spiel gar nicht unverdient war. Also die haben ganz anders da gespielt als oder ganz anderen Ansatz gehabt jetzt als zum Beispiel als wir halt mit Wien jetzt sehr defensiv und die haben dann tatsächlich dann versucht halt den HSV dann halt auch, ich sag mal, auch spielerisch oder halt nach vorne hinzuschlagen sozusagen und das ging sogar tatsächlich auf.
Ja gut, also Osnabrück hat es im ersten Spiel einen Punkt geholt, dann sind sie nach Verlängerung aus dem Pokal geflogen und dann haben sie 4 Spiele verloren. Also darunter, der letzte Niederlage war dann das 0-7 in Hannover. Mhm. Und das scheint dann irgendwas ausgelöst zu haben in ihnen, weil danach haben sie gut, das war dann freitags, das ist ja dieses klassische Freitags Bremer Brücke Ding, haben sie gegen Hamburg gewonnen und danach haben sie gegen Lautern und Düsseldorf unentschieden gespielt, was ja, die ja auch ganz vorne mit rumtouren.
Ja.
Somit haben sie 5 von ihren 6 Punkten in den letzten 3 Spielen geholt. Und somit ein gegenteiliger Trend zu unseren.
Ja. Ja, also das wird sicherlich nicht einfach.
Ja.
Und da bin ich jetzt halt auch mal Vor allem auf die Herangehensweise sehr gespannt. Also es war ja irgendwie so, ich sag mal so, gegen die Top-Mannschaften ist es dann auch relativ leicht und zu sagen, okay, wir machen hinten dicht, wir stellen uns hinten rein, keiner erwartet von uns, dass wir jetzt irgendwas fürs Spiel, zum Spielgeschehen beitragen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann hast du vielleicht mal einen Konter oder hast eine Standardsituation oder sowas, wo du dann halt vielleicht vorne auch mal ein Tor machst. So haben wir ja auch ja gerade am Anfang da in Berlin beispielsweise überraschend gewonnen und diese Sachen. Aber jetzt gegen die anderen Teams, wo du jetzt vielleicht eher mal sagst, da willst du auch ein bisschen mitspielen oder sowas, da hat es dann halt eben nicht geklappt. Nürnberg oder Paderborn, wenn man solche Spiele anguckt, da hat man ja doch tatsächlich ein bisschen mehr auch im Spiel nach vorne versucht. Ja, und dann kriegst du aber halt hinten dann irgendwie so blöde Buden und stehst mit leeren Händen da. Von daher bin ich jetzt echt gespannt, wie sie es gegen Osnabrück angehen. Hast du da einen Tipp?
Ja, erstmal kurz so allgemein. Also ich finde trotz allem, auch wenn jetzt Nürnberg und Paderborn irgendwie ja im Nachhinein auch so bittere Niederlagen schon fast waren, hat man da schon gemerkt, dass wir dort eher mithalten konnten und die Spiele nicht so einseitig waren. Mhm. Auch wenn Nürnberg natürlich jetzt ein bisschen, also generell ein bisschen ein komisches Spiel war.
Naja, klar, das aber waren ein bisschen viele Karten und so.
Das kannst du jetzt nicht so, da kannst du jetzt auch nicht so viel rausziehen, analytisch, weil es einfach ein ungewöhnliches Spiel war. Trotzdem ist es halt ein ganz anderes Spiel wie dann, ja, jetzt HSV oder Schalke.
Ja.
So. Und auch in Paderborn hatten wir ja genug Chancen zum Ausgleich. Ich denke, Osnabrück wird das Spiel so ansehen. Sie sagen, okay, also ist nur zu sagen, bringt ja nichts, aber sie stehen ja aktuell gut da. Klar haben sie jetzt natürlich auch drei Mannschaften gehabt, die eher das Spiel machen. Ja, die haben ja dann, wie gesagt, mit Düsseldorf, Lautern und HSV durchaus auch spielstarke Mannschaften. Und vorher haben sie dann, ja, weiß ich nicht, wie die Spiele waren, aber Nürnberg zu Hause verloren, in Rostock verloren, klar, gegen Elversberg auch verloren, in Hannover voll auf den Sack gekriegt. Für mich ist es schwer, mein Gefühl sagt mir, wir verlieren das. Einfach weil Osnabrück gut drauf ist, die spielen zu Hause, die werden nach vorne spielen und gewinnen wollen, und wenn die einzeln in Führung gehen, wird es für uns nichts. Weil wir halt auch da nochmal ohne Bretagne spielen und ich nicht weiß, wie wir, also vielleicht schießen wir ein Tor nach dem Standard, ja, wie du sagst. Aber ob wir zwei Tore da schießen können, ich weiß es nicht. Osnabrück ist eigentlich nicht so ein, also ist eigentlich so ein Gegner, der uns auch eher so ein bisschen liegt, ne?
Also ist aus der Historie,
traditionell.
Ja, schon eher.
Ich bin halt auch froh, dass es nicht freitags ist, das Spiel. Also Flutlicht ist immer schwierig in Osna tatsächlich. Warum auch immer.
Aber haben wir damals nicht dieses legendäre 6:2? War das nicht auch Freitagabends? In der zweiten Liga damals? Ich meine wohl.
Da war ich ja da gewesen.
Ja, und ich meine, ich habe es im Watchex geschaut. Ich meine, das wäre auch Freitagabends.
Das kann sein, dass es ein Freitag war, ja.
Okay.
Gut, auf jeden Fall ist jetzt auch egal, es ist kein Freitag.
Ja.
Wie gesagt, für Osnabrück ist es das leichteste Spiel der Saison, nüchtern betrachtet. Heimspiel gegen uns.
Mhm.
Wir haben jetzt ja eine gute Vorbereitung darauf, genau wie Osnabrück aber auch. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, wie viele Punkte wir holen in den Spielen bis zur nächsten Aufnahme, ne? Sind ja grandios gescheitert.
Mhm.
Bislang, ich sage, wir holen aus den nächsten beiden Spielen einen Punkt. In der Hoffnung, dass mein Tipp, wie sonst auch, nach dem ersten Spiel schon kaputt ist.
Ja. Okay, also ja, genau, danach dann Heimspiel gegen Rostock. Ich gehe mal in die Offensive und sage, wir holen 3 Punkte.
Dann lebt dein Tipp auf jeden Fall nach dem ersten Spiel noch.
Es sei denn, wir holen unentschieden, dann kann es nicht mehr exakt 3 Punkte werden. Das stimmt, ja. Genau. Ja, okay.
Okay. Ja, also Rostock war ja auch, ist ähnlich wie wir, ne? Stark gestartet und dann, also noch stärker gestartet, aber jetzt auch nicht mehr viel gepunktet, die letzten Spiele. Sind ja auch nur 3 Punkte vor uns. Aber die haben ja auch die haben die ersten 2 Spiele gewonnen. Und sind im Pokal weitergekommen, dann haben sie verloren, gewonnen, verloren. Verloren, verloren, gewonnen, ja.
Das ist jetzt noch kein Unentschieden, ja. 4 Siege und 5 Niederlagen.
Ah.
Also von daher haben sie öfter verloren als wir.
So. Mhm. Und schießen auch nicht so viele Tore.
Ja, 10 ist jetzt auch nicht überragend.
Genau, also da können wir ja fast mithalten.
Fast, ja. Dafür brauchen wir noch 3 Spiele.
Ja, also ich denke mal tatsächlich, dass so Braunschweig, das ist ja auch nicht ganz überraschend, dass sie da unten stehen. Braunschweig, Osnabrück, vielleicht Nürnberg, Rostock, das ist so. Wenn wir vor Schalke bleiben, dann ist es, haben wir gute Chancen, die Klasse zu halten.
Ja, das stimmt.
Aber auch da ist ja zu befürchten, dass sie irgendwie noch mal ein bisschen mehr hinkriegen. Ja. Naja, also ja, jetzt.
Das werden wir Schritt für Schritt sehen. Ich habe noch ein paar Hörerfragen. Soll ich mal raushauen?
Genau, ansonsten, es wurden ja noch ein paar, waren weitere Spiele festgelegt, aber noch nicht alle, ne? Von den zeitgenauen Ansätzen.
Ja, es geht erst bis Anfang Dezember. Jetzt der Rest kommt jetzt, glaube ich, Anfang November, wenn die nächste Pokalrunde, glaube ich, gespielt und ausgelost ist.
Genau.
Das heißt, für alle, die nach St. Pauli fahren wollen und da vom Wochentag abhängig sind, also ob es Freitag, Samstag, Sonntag ist, die müssen sich leider noch gedulden.
Genau. Ja, das ist der Mist, ja.
Ja, also, pass mal auf. Der Ole schreibt uns nämlich. Mir sind in Bezug auf die Defensive noch 2 Dinge aufgefallen, die vielleicht auch zusammenhängen. Einerseits versuchen wir immer wieder Ballgewinne im Strafraum oder davor spielerisch zu lösen. An sich eine gute Sache, wenn man das kann und wenn man die spielerischen Lösungen findet, nur sieht man das selten. Zum Zweiten wechselt oft die defensive Reihe sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außen, was oft zu Fehlern führt, weil die Absprachen oder die Intuition, wo der Mann steht, fehlt. Daher führen auch oft die Ballgewinne mit spielerischen Lösungen danach oft wieder zu einem Ballverlust. Was denkt ihr darüber und sollte man vielleicht auch im Training mehr den langen Ball trainieren, um 2 Lösungen zu haben? Und wen würdet ihr gerne konstant in der Fünferkette sehen? Mit Ausnahme auf den Außen, wo man natürlich defensive und offensive Optionen hat. Also ich würde ein bisschen widersprechen wollen.
Das sind jetzt 3 Fragen oder 3 Teile, ne?
Ja, genau.
Fangen wir denn an?
Vielleicht fangen wir mal an mit wechselt oft die defensive Reihe.
Ja.
Finde ich jetzt nicht so sehr. Also ich meine, Mathiesen ist konstant und Anga war jetzt eigentlich auch relativ konstant, so als der Rechte von den 3 Innenverteidigern. Mhm. Links hatten wir anfangs eine ganze Weile Carstens und jetzt ist Vukotic zurück. Carstens fällt ja auch noch einen Moment aus, weil der hatte kürzlich einen Blinddarm-OP. So, also ich meine, dass da mal, keine Ahnung, alle paar Spiele mal einer da wechselt, finde ich jetzt nicht viel. Also das ist eigentlich relativ konstant. Und ja, klar, die Offensiven, die Außenbahnen, aber das sagt er selbst, der Ole, dass da mal auch so ein bisschen situativ gewechselt wird. Da hast du rechts die defensivere Variante mit Mockenhaupt oder die offensivere mit Goppel. Goppel musste auch schon mal links aushelfen, weil da halt gerade keiner war, also weil sowohl Günther als auch Rieble fehlten. Dann hast du auch Kartic auch schon mal hier und da gehabt. Ja, also sehe ich jetzt eigentlich nicht so sehr, dass das jetzt ein übertrieben viele Wechsel sind. Ein paar sind halt so halt aus der Not heraus entstanden, aber insgesamt würde ich eher sagen, ist es eigentlich relativ stabil. Oder siehst du es anders?
Also was die Dreierkette angeht, finde ich es recht stabil. Was die Flügel angeht, da gibt es deutlich mehr Wechsel. Die Wechsel in der Kette waren tatsächlich jetzt Vukotic raus nach Rot. Matthiesen ganz klar gesetzt, Anger hat sich festgespielt. Carstens jetzt eben raus aufgrund Verletzung, Vukotic zurück, wie du sagst. Mockenhaupt scheint ja auch vom Trainer kein Kandidat mehr für die Dreierkette hinten zu sein, erstmal. Zumindest hat er da jetzt länger nicht gespielt. Die Wechsel rechts kann man auch erklären, in dem Sinne, dass man sagt, defensivere Variante Mockenhaupt, offensivere Goppel. Beziehungsweise Goppel scheint ja jetzt auch so fit zu sein, dass er eigentlich immer spielen sollte. Macht es dann halt schwerer für Mockenhaupt natürlich. Ansonsten sehe ich das Problem auch nicht die personell als Problem, sich aber nicht die personellen Wechsel an, weil die das alle trainieren und das auch alle können müssen, wenn sie spielen.
Okay.
Also das, ja, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass wir so eine souveräne Abwehrkette haben, dass da nicht gewechselt werden muss. Es da kein Vertun gibt, wer da spielt. Aber ich befürchte, das ist in der Liga gegen den Gegnern schwierig.
Ja, so plus, ich meine, dass du gewisse Wechsel immer mal wieder drin hast, das ist ja normal. Also ich meine, da hast du, keine Ahnung, Formschwankungen, Krankheiten, kleine Blessuren, das kommt ja alles mal vor. Jetzt kommen dann auch so nach und nach dann wahrscheinlich dann mal so die Gelbsperren. Oder, keine Ahnung, wenn es blöd läuft, hast du auch mal eine rote Karte, hatten wir auch schon welche. Das heißt, das sind immer solche Einflussfaktoren, wo du dann halt mehr oder weniger gezwungen bist, mal zu wechseln. Und auch gerade bei der Intensität, die halt so im Fußball heutzutage halt eben gegeben ist. Also ich meine, das ist ja schon was anderes als jetzt irgendwie in den 80ern, die laufen ja bald doppelt so viel. Da kannst du halt auch nicht mit einem 14-Mann-Kader irgendwie die Saison durchspielen. Also das ist ganz normal, dass halt da regelmäßig auch getauscht wird.
Ja, also natürlich ist das in Abstrichen auch ein Faktor. Wenn du da häufiger mal wechselst, ist es dann schwieriger, ein bisschen dich abzusprechen. Aber ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht das Problem.
Wichtiger ist es mir eigentlich, dass du eine ziemlich stabile Achse hast. Also hinten von Stritzel, Matthiesen, davor Häuser, meistens Häuser Fechner, Lee und Britannien, der jetzt gerade leider da fehlt. Aber dass du, ich sag mal, so eine starke Achse hast und dann kann links und rechts dann auch durchaus mal ein bisschen Bewegung sein.
Ja, also ich sehe, was die Abwehr angeht, da auch eher sogar ein Problem in der Zentrale im Mittelfeld. Also beziehungsweise was das fürs Spiel angeht. Also die, auch wenn Häuser und Fechner da besser spielen als gedacht, ist es schon so, dass da offensiv von beiden nicht so viel kommt, meiner Meinung nach. Oder nicht mehr so viel kommt. Und das ist halt was wir für unser Spiel auch brauchen, dass da eben, oder was ja jede Mannschaft braucht, dass da eben mehr noch passiert. Für die defensive Stabilität sind sie beiden ganz gut, aber nach vorne ist dann ja nicht mehr so viel dann. Und das ist ja gerade beim, also wenn es darum geht, die Frage der Spieleröffnung, also sprich hinten raus spielen oder eben langer Ball. Es gab sicher Situationen, wo ich mir gedacht habe, boah, das kannst du jetzt aber auch. Also, beziehungsweise wir versuchen es spielerisch zu lösen. Und am Ende steht aber meistens trotzdem ein langer Ball. Das heißt, also zum einen schließt das eine das andere nicht aus. Du schlägst den langen Ball dann halt von weiter vorne. Es gab aber auch schon Situationen, wo ich mir gedacht habe, boah, das bringt jetzt relativ wenig. Du gehst ein Risiko des Ballverlustes ein und der Gewinn ist nicht so riesig.
Ja, das Ding
andererseits
ist bei solchen
Situationen.
Ja, sorry.
Andererseits hat es gegen Hamburg auch schon mal ganz gut funktioniert. Wenn du dich da mal durchgespielt hattest, dann kamst du auch nach vorne. Also sprich, wenn du diesen, das ist halt dieses, das ist aber schon ein Risiko, wo ich gut finde, wenn das weiter so läuft, weil Kocinski ja auch gesagt hat, sie müssen nach vorne mehr, da muss noch mehr kommen. Ne?
Ja. Zwei Gedanken habe ich dazu. Also zum einen, bringt es jetzt auch nichts, einen langen Ball zu schlagen, wenn die ganze Mannschaft eigentlich noch irgendwie am eigenen Strafraum steht. Dann hast du vorne vielleicht einen, wenn es gut läuft, ja, was soll der machen? Selbst wenn es Britannien ist und der den irgendwie im Moment halten kann, so schnell rückt er keiner nach. Das heißt, du musst eigentlich auch einen Moment verzögern, bis sich wieder eine gewisse Formation aufgebaut hat, bevor ein langer Ball überhaupt jetzt Sinn macht. Es sei denn, ist einer halt jetzt komplett frei irgendwie, weil der jetzt halt gerade, keine Ahnung, in den leeren Raum sprinten kann, weil die gegnerische Defensive
gut, da noch. Gut, sagen wir einen Abstoß oder so, das ist ja dann, kann ja auch ein langer Ball sein oder ein Abschlag,
so,
wo du dich entsprechend ordnen kannst.
Genau, und das andere ist, du versuchst ja häufig auch, den Gegner ein bisschen zu locken. So mit diesen, dass du hinten erst nochmal spielst, was weiß ich, zum Außenverteidiger, nochmal zum Innenverteidiger oder zum Torwart oder sowas. So diese drei, vier Querpässe, die vielleicht manchmal ein bisschen nervig aussehen. Aber das sind ja dann halt ja solche Pressing-Signale für den Gegner. So, das heißt, die rücken dann da auf, kommen mit zwei, drei Mann an, vielleicht rückt die ganze Mannschaft irgendwie ein paar Meter nach vorne, damit du halt in der gegnerischen Hälfte ein bisschen Platz damit aufreißt. Und dann macht der lange Ball dann vielleicht auch erst mehr Sinn, als wenn du schon irgendwie drei Pässe früher geschlagen hättest, wo du halt überhaupt keinen findest, der auch nur annähernd frei sein könnte. Also das sind ja halt alles solche Sachen, die damit reinspielen.
Ja.
Klar, ich meine, wenn's mal klappt, dass du tatsächlich da irgendwie so über eine schnelle Kombination oder zwei Doppelpässe auf den Außen mal übers Direktspiel nach vorne kommst, ist natürlich auch umso besser, ja. Also da ist ja die Chance vom Ballverlust meistens kleiner, als wenn du den lang nach vorne schlägst. Aber ja, also im Prinzip stimme ich natürlich zu, brauchst du beides, aber ich finde, wir haben eigentlich auch beides. Wie gut das denn immer klappt, ist eine andere Frage.
Es ist ja auch immer die Frage, hast du, also ein langer Ball kann ja sein, ein kontrollierter langer Ball, ja, weil du eben, wie du es eben beschrieben hast, da dann eine Lücke hast, in die reingestoßen werden kann und du hast Platz vor dir. Oder ist es ein langer Ball einfach hinten raus und es gibt dann erstmal Zweikämpfe und es ist unklar, wer den zweiten Ball dann kriegt.
Ja gut, so Befreiungsschläge, okay, das hast du mal, aber das ist jetzt nicht Teil vom Aufbauspiel natürlich, ne? Das ist ja halt, wenn du irgendwie hinten unter großer Not bist.
Ja, aber das kann ja auch sein, dass du hinten raus spielst, dann merkt der da, okay, meine Seite ist zu, spielen zum Torwart zurück, der wird angelaufen und dann schlägt ihn dann nach vorne.
Okay, kommt klar.
Schon auch vor.
Wenn er schnell Druck kriegt, dann muss er, ja klar.
Genau.
Hat aber meistens ja dann eben halt diese ein, zwei Sekunden, in denen er sich vorbereiten kann. Kann schon gucken, wo sind die Leute vorne. Weil ja, er schon genau weiß, er muss den gleich rausschlagen. Und ja, das ja, immerhin, Stritzel kann es ja auch mit beiden Füßen. Also er ist nicht auf einen beschränkt, dass er nur, weiß ich, nur mit rechts den Ball nach vorne hauen kann, sondern kann es auch mit links einigermaßen gut.
Ja, ich meine, wir hatten das bislang jetzt noch nicht, dass wir dann aufgrund einem hintenrum spielens dann einen Ballverlust hatten und irgendwie ein Gegentor. Ich will's jetzt.
Also ja, es waren schon ein paar brenzlige Situationen. Also gerade Carstens ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass er da irgendwie sich ein bisschen selbst in die Bedrängnis gebracht hat oder seinen Mitspielern in die Bedrängnis gebracht hat.
Gut, brenzlige Situation, ja. Mhm. Und daher rührt wahrscheinlich auch die Frage. Wir jinxen das jetzt natürlich auch nicht. Also ich finde, dass der Weg, es spielerisch zu lösen, auch sein muss. Weil wir, also wenn wir den Ball nur mit langen Bällen, wenn wir nur mit langen Bällen operieren würden, hätten wir noch weniger Ballbesitz. Und wie gesagt, das wäre dann viel zu wenig für die zweite Liga. Also du musst es irgendwie versuchen, weil du dich auch da ja ein bisschen steigern musst. Wir merken ja jetzt auch schon, dass am Anfang, ja, hast du mit Lee und Britain das gut gemacht, aber die Gegner stellen sich ja auch auf dich ein. Die werden in der dritten Liga, die werden jetzt nicht viel dritte Liga geguckt haben. um sich auf uns vorzubereiten, außer jetzt mal vielleicht die ersten zwei Wochen, die Gegner, die gucken, was, wie wir jetzt spielen. Und wenn die merken, okay, Lee aus dem Spiel nehmen und bei Parteien da und da drauf achten, dass wir den möglichst aus dem Spiel nehmen, gut, jetzt spielt er ja noch nicht mal. Und dann musst du natürlich nochmal andere Lösungen haben. Und nicht jeder kann dann Lee aus dem Spiel komplett nehmen, aber ich denke mal, das ist ja schon auch schon klar, dass man bei der Gegneranalyse dann darauf achtet, ja, dann werden die meisten sagen, so viel Torschüsse werden wir hier nicht, haben wir hier nicht zu erwarten und ja, also ne, so vom Prinzip, so würde ich es zumindest angehen gegen uns auch, ja.
Ja, okay. Letzter Teil der Frage war, wen würdet ihr gerne konstant in der Fünferkette sehen?
Also von Fünferkette würde ich jetzt auch erstmal nicht sprechen, weil ja, also wenn Mockenhaupt spielt, kann man davon sprechen, ja. Aber wenn Goppelt spielt, siehst du es dann als Fünferkette?
Ja, ich sag mal, bei gegnerischem Ballbesitz schon.
Ja, okay.
Also er kommt schon weit mit zurück, wie es halt auch sein muss.
Gut, also die Dreierkette plus die Außen konstant würde ich so, klar, Mathiesen brauchen wir nicht drüber reden. Meiner Meinung nach, Vukotic, das haben wir jetzt auch gar nicht gesagt, der hat ein starkes Spiel gegen den HSV. Mhm. Das hatten wir jetzt gar nicht erwähnt, nachdem er ja vorher auch
hatte einen unglücklichen
Pokalspiel Start, war er ein bisschen raus, ne?
Ja, war jetzt dann mehrere Wochen dann weg. Ja, hat halt einen blöden Start gehabt, halt gleich gleich im ersten Spiel mit dem Platzverweis, ne?
Ja. Also ich würde sagen, Stand jetzt Mathiesen, also Vukotic ist mir auch lieber als Carstens tatsächlich. Die haben zwar beide so ein gewisses Fehlerpotenzial, aber das Vukotic sehe ich mehr ein höheres Ceiling. Und ja, dann ist es wahrscheinlich Anger, den ich jetzt auch nicht geil finde, aber ich bin ja auch kein Trainer oder Scout. Der ja schon seine Qualitäten hat, vielleicht jetzt auch so ein bisschen den, ja, aber also wie gesagt, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich sagen Mockenhaupt dann noch als der Dritte in der Kette, aber wie gesagt, er scheint da ja irgendwie keine Rolle mehr zu spielen. Aber gut, ich darf es mir aussuchen, von daher würde ich sagen Abwehr Vukotic, Mathiesen, Mockenhaupt, rechts Goppel und links wie heißt der?
Da habe ich jetzt zur Auswahl Rieble.
Nicht Rieble.
Günther?
Ja, da kam ich jetzt gerade nicht drauf, genau.
Genau, war jetzt gegen HSV defensiv eigentlich gar nicht schlecht, hat da schon einige Ballgewinne gehabt. Leider
genau.
Sofort umgehend immer wieder verloren den Ball und musste dann zur Halbzeit dann raus. Das war ein bisschen unglücklich.
Genau, aber bei Günther sehe ich auch, es ist ähnlich wie mit Vukotic gegen Carstens, ich sehe bei Günther auch ein stärkeres Entwicklungspotenzial nochmal wie Rieble. Rieble spielt zwar auch ganz gut, macht seine Seite da dicht, aber da kommt nach vorne dann halt auch wieder nichts. Mhm. Bei Günther, wie gesagt, wie du es auch sagst, ja, defensiv stark, hat ja auch gegen Jatta gespielt vom HSV, und den hat man ja auch kaum was gesehen.
Ja.
Und der wusste ja, der kam ja auch erst spät zum Kader dazu, war dann ja auch noch mal verletzt, ne?
Ja.
Und ich hoffe, dass der sich da festspielt. Von daher sind das meine fünf.
Ja, brauche ich gar nichts weiter zu sagen, stimme ich zu. Würde ich genauso machen. Okay, dann haben wir eigentlich die Frage hier. Bedanke, Ole, für deinen Input.
Ist das der Ole?
Das ist der Ole, genau, den du auch kennst.
Liebe Grüße.
Ja, genau.
Danke für die Frage. Gerne nächstes Mal wieder eine.
Und dann gab's von Matthias einen Kommentar. Er schreibt, ihr hattet am Beginn der Saison kritisch die Situation mit den Torhütern beurteilt. Florian Stritzel hat sich bisher sehr gut präsentiert und ist ein bärenstarker Keeper. Ja,
Ja. Also keine Frage.
Nee, es ist eher ein...
Eine Anmerkung.
Eine Anmerkung, oder kann man vielleicht nochmal drüber diskutieren, aber ich stimme zu. Wir waren anfangs der Saison ein bisschen unsicher, weil Stritzel halt eben auch doch keine Historie quasi in der zweiten Liga hatte. War ja vorher bei verschiedenen Vereinen eigentlich immer nur Ersatztorwart. Und hat sich dann erst bei uns, aber halt eben in der dritten Liga, dann zum Stammtorwart entwickelt. Und da waren wir halt so ein bisschen...
Aus Darmstadt, oder?
Der kam aus Darmstadt oder aus Karlsruhe, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Darmstadt war zuletzt, ja, genau.
Genau, ja.
Ja, ja. Genau. Und ja, aber tatsächlich, ich finde ihn vielleicht sogar jetzt sogar noch besser als vorher in der dritten. Gut, jetzt letztes Jahr ist er in der Rückrunde ja auch eine ganze Zeit, oder ist ja die halbe Saison sehr ausgefallen. Aber ja, da gibt es eigentlich keine Situation, die mir spontan in den Sinn kommt, wo ich mal dachte irgendwie, oh, wow, wow. Ich glaube, das Letzte, was war das im Relegationsrückspiel beim 1-0, wo er mal nicht gut aussah. Wo man mal sagen kann, okay, ja, das war ein Torwartfehler, das darf nicht passieren. Aber ansonsten jetzt in dieser Saison, tippitoppi. Also hat auf jeden Fall eine Reihe starker Paraden gehabt, wo er sicherlich auch das eine oder andere Mal ein Tor verhindert hat, was vielleicht nicht jeder, also ich meine, klar, sollte dann natürlich ein Zweitligatorwart dann halt auch schon ab und zu mal einen halten, aber vielleicht nicht jeder gehabt hätte. Und, und grobe Fehler sind mir eigentlich jetzt nicht in Erinnerung. Von daher ist da jetzt momentan überhaupt kein Diskussionspunkt. Und das ist gut, dass es da keinen Diskussionspunkt gibt. Wir erinnern uns ja an unseren letzten Zweitliga-Ausflug, als das Torhüter-Thema in der ersten Saisonhälfte oder der ersten Hälfte der Hinrunde ein großes Thema war.
Ja, also jetzt kann ich es ja sagen, ich weiß, dass Stritzel uns hört, deshalb habe ich das so vor der Saison gesagt, um ihn zu motivieren.
Ach so.
Nein,
wirklich, hör dazu? Hast du da Infos?
Nein.
Ach so.
Das weiß ich nicht.
Falls ja, schöne Grüße, Strille.
Genau, nein, also es ist tatsächlich was, ich habe das ja so in Frage gestellt. Ne? Also ich habe in Frage gestellt, ob das reicht. Jetzt sind ja Torwarttrainer etc. diejenigen, die zum einen täglich mit den Jungs arbeiten und zum anderen ihre Einschätzung haben. Und die sind ja zu dem Schluss gekommen, es reicht. Vielleicht wollten sie auch noch jemanden verpflichten, haben aber niemand bekommen. Das wissen wir natürlich nicht. Aber genau wie du sagst, brauche ich eigentlich auch nicht viel zu ergänzen. Stritzel hat spielt fehlerfrei, spielt stark, pusht die Mannschaft, feiert seine Paraden dann auch. Da gibt's jetzt tatsächlich, es gab jetzt auch keine Dinger, wo ich sag, boah, den hätte er eigentlich haben können oder den ein besserer Torwart hält den noch. Also da gibt's eigentlich, also da gibt's überhaupt keinen Grund zu meckern. Das ist ja, also da haben sich meine Bedenken aufgelöst und von daher freuen wir uns, dass zumindest das, weil wenn das jetzt auch noch wackelig wäre, dann wäre es schwierig.
Genau.
Dann würden meine Klassenerhalts, wenn die Klassenerhaltschancen dann schon mal äußerst fraglich, wenn du dann auch hinten einen wackeligen Torwart drin hättest, das wäre... Ja. Und dann noch vorne relativ ungefährlich, das ist dann wäre dann eine schwierige Kombi. Weil dann hättest du, kannst du gegen Hamburg auch, wenn dann ein Ding da reingeht, oder auch, der hat ja schon einige starke Paraden gehabt, auch in Berlin und also es gab ja auch letztens sogar so ein vom Verein so ein kleines Stritzel-Paraden-Video auf Insta oder wo. Haben sie dann schön zusammengeschnitten. So seine stärksten Paraden bislang. Mhm. Ja. Das sieht schon gut aus, das kann man nicht anders sagen.
Genau. Ja, das ist dann auch, ist ja dann nicht nur die Torwartposition allein, das strahlt ja quasi auch auf den Rest der Mannschaft dann aus.
Genau.
Gerade wenn die Verteidiger wissen, okay, sie haben einen sicheren Mann hinten drin, das lässt dich ja dann vielleicht auch ein bisschen souveräner dann da agieren, weil du weißt, ja, hinter mir ist noch einer, ne? Ich bin nicht der Letzte, ne? Falls dann genau. Tatsächlich doch mal ein Fehler passiert, irgendwie ein Ballverlust oder man kommt nicht rechtzeitig in den Zweikampf oder irgendwas. Ne? Da, naja, gut. Ja, also, da sind wir uns alle einig.
Er hat es auch zu Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs geschafft. Hast du das gesehen?
Ich habe jetzt nur gelesen, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, ich habe nur gelesen, dass dass das Tor hier von Vukotic gegen den HSV irgendwie in der Auswahl zum Kacktor der Woche oder des Monats oder irgendwas ist.
Nee, ich meinte schon Stritzel jetzt.
Ja, eben, also das war das Einzige, was mir jetzt bei Zeigler jetzt gerade einfällt.
Ah. Okay, nee, es gab also das erste Gegentor in Hannover. Da gab es die Kuriosität, dass der Stürmer, das war so eine Flanke, eine lange, und der Nielsen heißt der, glaube ich, dieser Stürmer, oder der das Tor gemacht hat von Hannover, der kommt dann noch so gerade eben ran und köpft den dann so muss so nach hinten springen und köpft den dann ja so ins lange Eck oder so, auf jeden Fall gegen die Laufrichtung von Stritzel. Was dazu führt, dass also der Stürmer dann nach dem Kopfball halt hinfällt beziehungsweise sich abrollt und Stritzel eben auch dadurch, dass er eigentlich in die andere Richtung unterwegs ist und dann nicht mehr merkt, dass er nicht rüberkommt, sich auch abrollt und die rollen sich halt so synchron ab. Also sprich, die haben dann im Fallen, Abrollen und Aufstehen den gleichen Bewegungsablauf, nur halt so 3-4 Meter
okay.
auseinander. Und das sah dann tatsächlich sah so ein bisschen aus wie Synchronschwimmen halt, ne?
Also Synchronschwimmen. Das ist mir tatsächlich in der Situation, also so im Spiel, nicht aufgefallen und das habe ich jetzt auch im Nachhinein jetzt gar nicht mitbekommen. Von daher werde ich nochmal gucken. Das haben wir sicherlich.
Nochmal angucken?
Ja, das haben wir sicherlich da irgendwie auf
jeden Fall. Das ist mir dann noch eingefallen. Das war ganz witzig, ja.
Also wenn ich es noch finde, dann packe ich es nochmal in die Shownotes. Dann könnt ihr auch nochmal irgendwie hier liebe ZuhörerInnen, könnt ihr euch das auch nochmal anschauen.
Genau.
Okay, das wär's so an Hörerfragen und auch an Themen, die ich heute mitgebracht hatte. Und das sind jetzt auch schon 1:20, da müssten wir langsam mal zum Ende kommen. Vielleicht noch gerade eine Frage so an die Hörerschaft insgesamt. Oder sagt man Hörerinnenschaft auch dann? Naja, gut. Also ich bemühe mich um gendergerechte Sprache. Es klappt noch nicht immer, es muss noch weiter verinnerlicht werden. Jedenfalls, ihr da draußen, die uns zuhört, findet ihr das okay, dass wir jetzt ein bisschen kürzer sind? Manchmal wird es dann doch mehr als die angepeilte Stunde, aber immerhin noch kürzer als Fußballspiel. Wie ist das so? Oder sagt ihr lieber, ach komm, mach lieber alle 4 Wochen, sprech nicht über die einzelnen Spiele, aber mach dafür irgendwas Längeres? Oder wie findet ihr aktuell den Rhythmus? Gebt gerne mal Feedback, damit wir wissen, dass wir da auf dem richtigen Pfad sind. Oder halt eben nicht.
Genau. Ansonsten haben wir dann ja jetzt das nächste Heimspiel gegen. Wir haben ja nur noch 3 Heimspiele, ne?
Das stimmt, ja. Wir haben dann zwischendurch mal 2 Auswärtsspiele hintereinander, ne?
Ja, das ist so, das ist mir noch aufgefallen, weil wir ja, also das letzte Heimspiel war ja dann auch schon vor einer Woche, also Anfang Oktober. Oder vor 10 Tagen jetzt, Anfang Oktober, und dann habe ich so geguckt und habe gesagt, wir haben nur noch 3 Heimspiele dieses Jahr. Tatsächlich 1 noch im Oktober, 1 im November und 1 im Dezember. Und ich sag mal, okay, im Oktober waren es dann 2 Heimspiele, aber in 3 Monaten, in denen ja auch, ja, wir spielen ja bis 17. Dezember, also in 3 Monaten dann gerade mal 4 Heimspiele, mehr so, also 1 pro Monat, jetzt auf jeden Fall noch, ja, eher wenig, klar, weil wir halt 2-mal hintereinander auswärts ran müssen und auch das letzte Spiel des Jahres auswärts ist, eben auf St. Pauli, gegen St. Pauli.
Ja.
Hilft dann auch nicht, ne, unbedingt, aber klar, in der Rückrunde haben wir dann natürlich ein Heimspiel mehr. Und zumindest die Heimspiele gegen Rostock und das letzte gegen Braunschweig werden dann ja wahrscheinlich auch nicht ausverkauft sein. Das gegen Lautern ist wahrscheinlich dann und schon oder wird dann ausverkauft sein.
Das bestimmt, ja.
Von daher haben wir dann auch nochmal etwas Entspannung im Block, aber meistens ja trotzdem genug los und gut Stimmung.
Von ja. Daher. Wobei jetzt Rostock und Braunschweig auch jeweils eigentlich auch immer ganz gut Leute mitbringen. Also von daher denke ich, werden das wahrscheinlich auch so in der Kategorie so 8, vielleicht sogar 9.000 Leute werden das wahrscheinlich auch werden.
Boah, da würde ich noch dagegen wetten, aber.
Ja.
Ja, ich glaube nicht, dass Rostock 4000 Leute mitbringt.
Nee, 4000 nicht, aber vielleicht 1500 oder 2000.
Ja, lass sie 2000 mitbringen. Ja. Und 8000 gegen Rostock, okay. Das kann sein.
Ja, vielleicht sind es auch 7,5, aber wir schauen mal. Okay.
Wenn's, also Braunschweig sehe ich dann noch ein bisschen kritischer, weil je nachdem, wie es dann so läuft und dann ist es so Adventszeit und kühl und dann.
Das kommt jetzt natürlich dazu, ja. Ab seit dem Wochenende ist das schöne Wetter jetzt wohl erstmal vorbei, ja. Ab jetzt ist ätzend.
Na gut. Winterreifenzeit. Ja. Naja, aber gut, mal gucken. Da reden wir dann nochmal drüber. Jetzt erstmal ganz wichtiges Spiel in Osnabrück und ja, dann Rostock und dann nehmen wir wieder auf.
Genau, also das heißt, wir sind so ungefähr in 2 Wochen hier wieder zu hören. Es sei denn, eine überwältigende Mehrheit sagt uns jetzt, ach nee, lass mal, mach erst mal hier, keine Ahnung, nächste Länderspielpause reicht auch. Wir hören ja gern auf euch.
Das würde mich jetzt überraschen. Das heißt aber nur noch 3 Aufnahmen dann.
Jetzt beeinflusst doch die Leute nicht. Lass doch mal.
Nee, also maximal 3 Aufnahmen, wenn wir bei dem Rhythmus bleiben. Das andere werden ja dann noch weniger.
Ach so, ja, stimmt. Wenn wir nur nach Heim spielen. Naja, wir gucken mal, was wir machen.
Wir machen eine Halloween-Folge machen wir dann nach Rostock. Und dann noch nach Lautern die St. Martins-Folge und genau, dann noch die Weihnachtsabschlussfolge im Dezember. Wobei, da könnten wir fast überlegen, ob wir dann noch Pauli abwarten und
dann das dann noch Hinrundenfazit ziehen. Ja, das
schauen wir dann.
Das schauen wir dann und dann müssen wir dann in der Winterpause müssen wir dann langsam mal überlegen, was wir für die Folge 100 planen, ob wir da was Besonderes machen.
Oh, wo sind wir jetzt?
Heute ist Folge 91. Die ich jetzt auch hiermit beschließe. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielleicht sehen wir uns, nein, wir sehen uns nicht in Osnabrück, da bin ich nicht, aber vielleicht sehen wir uns dann die Woche drauf in der Britta Arena gegen Rostock. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.